Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo.
Der Andreas.
Hallihallo.
Und ich bin der Daniel. Und wir befinden uns in der Oldschool-Rollenspielreihe. Das heißt also, wir wollen uns über Oldschool-Rollenspiele unterhalten. Und das hat gleich mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass wir, wenn wir nicht gerade den Schatten des Dämonenfürsten spielen, wir haben da die Kampagne angefangen und machen das online, um da auch ein bisschen Spielerfahrung zu sammeln. Aber wann immer einer nicht kann, spielen wir Festung im Grenzland. Und Andreas leitet das Ganze, was ganz spannend ist. Und da hat Patrick das letzte Mal mitgespielt. Und da lohnt es sich, sich darüber nochmal zu unterhalten, wie das so ablief. Und ein anderer Grund, warum wir das aufzeichnen, ist natürlich, dass wir bei der einen oder anderen Gelegenheit die Frage gestellt bekommen haben, warum wir drei Oldschool-Rollenspielsysteme herausbringen. Wir haben ja Beyond the Wall, Swords and Wizardry und demnächst auch Dungeon Core Classics in unserem Programm. Und da stellt sich natürlich für den einen oder anderen die Frage, warum sollte man dreimal dasselbe System herausbringen? Was aber tatsächlich nicht der Fall ist. Denn die Dinger sind tatsächlich komplett unterschiedlich, wenn man das betrachtet. Die Mechanik mag gleich sein, aber vom Gefühl her, von der Stimmung her, sind die drei ganz anders.
Völlig anders, ja.
Ja, und ich dachte mir, es wäre ganz schön, sich mal ein bisschen darüber zu unterhalten. Patrick, du hast ja das erste Mal jetzt bei der Festung im Grenzland mitgespielt, hast sozusagen frischen Charakter erschaffen und festgestellt, dass es ein etwas ungewöhnliches Spiel ist im Vergleich zu dem, was man, weiß nicht, bei Cthulhu oder auch bei DSA oder D&D 3, 5 oder Pathfinder so spielt.
Ja, ich hatte den Eindruck, wie gesagt, ich habe jetzt nur den einen Abend gehabt, dass das schon so, ja, ein klassisches Computerrollenspiel wäre jetzt der falsche Ausdruck erinnert. Aber es war schon, zumindest unsere Runde war ja schon kampflastiger ausgelegt. Es ging in den klassischen Dungeon mit der Erkundung. So ein bisschen das, was man schon ewig nicht mehr gemacht hat. Mit, man darf nur, ich weiß gar nicht, war ich der Zauberer? Oder auf jeden Fall hatten wir irgendwann die Situation, dass wir gesagt haben, oh, wir müssen jetzt aber erstmal uns eigentlich ausruhen, weil sonst kommen wir eh nicht weiter. Und der eine, sobald du was auf der Nase kriegst, ist das gleich ziemlich gefährlich und tödlich. Also es hatte so ein bisschen das von dem, wie wir früher durch Dungeons gecrawlt sind. Sagt man das eigentlich so? Naja. Also wir sind früher bei DSA mit DSA durch Dungeons gelaufen. Das war bei Kämpfen dann immer etwas langatmiger, als es da war. Da habe ich so für mich den Kern des Ganzen rausgemacht. Wieder so klassisch einfach mal schnell loslegen und ein paar Monster vermöbeln oder was vielleicht noch wahrscheinlich erst selber vermöbelt werden.
Ist eine Weile her, dass ich das wirklich ernsthaft mal OD&D gespielt habe. Das ist halt zu Schulzeiten damals. Und heutzutage redet man da häufiger mal drüber oder liest Blogartikel oder hört Podcasts oder so und stellt fest, was man alles viel cooler hätte machen können damals. Aber bei unserem Spiel ist mir aufgefallen, klar, es ist schon sehr, sehr klassisch, ne? Man rennt halt in den Dungeon und dann wird da relativ viel gekämpft. Aber das Gefühl zu damals, wo ich mich gelangweilt habe, weil ich nur in Häkchen gekämpft habe, das hatte ich hier überhaupt nicht, weil wir diese in der Festung im Grenzland, wir haben da ja schon mal einen Podcast zu aufgenommen mit Moritz zusammen, da haben wir das Abenteuer besprochen. Also wer das überhaupt nicht kennt, kann sich das vielleicht nochmal anhören. Jedenfalls die Gruppe, die geht dann in diese Höhlen des Chaos, wo das Böse wohnt und eben die ganzen Orks und Goblins und so. Und die Übermacht, die da ist, die ist ja gigantisch. Ja, ihr seid einmal in einen Raum reingeplatzt, wo ich glaube insgesamt 23 Hobgoblins rumgesessen haben, die euch in das Tal rausverfolgt haben.
Stimmt, ja.
Und 23 ist halt, das ist eine Riesenübermacht. Also wenn ihr da zu dritt, viert oder fünft, wenn man da noch ein paar Lanzenträger mit dabei hat, reingeht oder auch zu sechst, dann sind 23 einfach, das ist genau die Übermacht, wie sich das anhört. Es ist eben nicht wie bei D&D 3 oder so, wo man sagt so, ja, ich bin jetzt Stufe 4, ich möbel die nebenbei weg, sondern da ist wirklich Beine in die Hand nehmen angesagt. Und dann habt ihr angefangen, Taktiken euch zu überlegen. Man hat sich dann in eine Ecke zurückgezogen und dann ist einer vorgerannt und hat gemacht und wenn dann die hinterher sind, dann konnte man dann aus dem Dunkeln jeder schon mal einmal zuschlagen und so. Und das fand ich, also habe ich so in der Intensität schon lange, lange nicht mehr erlebt. Und das fand ich wahnsinnig spannend, weil es eine Form von Taktik ist, die eben nicht durch die Regeln bedingt ist, sondern die durch Ideen und was machen wir denn jetzt hier bedingt ist. Und das fand ich total super.
Ich finde, das deckt sich ja auch mit dem, was so eine der Grundherangehensweisen auch für diese Oldschool-Rollenspiele ist. Nämlich, dass es eine Herausforderung für den Spieler ist und nicht unbedingt für die Spielfigur. Es geht darum, dass der Spieler sozusagen mit seinem Ideenreichtum versucht, diese Herausforderungen irgendwie zu schaffen, ne? Also irgendwie versucht zu meistern, jetzt den verschwundenen Krämerjungen in den Chaoshöhlen zu finden. Da wirst du eben konfrontiert mit dem, was da eben ist. Also du hast dann eben dieses merkwürdige Ökosystem da in diesen Chaoshöhlen und musst damit irgendwie zurechtkommen. Und ja, dein Einfallsreichtum, deine Improvisation auch mit dem, was irgendwie verfügbar ist, hilft dir dann, diesen Krämerjungen dann zu finden oder eben auch nicht.
Ja, wenn ich jetzt so überlege, ist das, glaube ich, echt nochmal so ein Faktor auch gewesen. Man ist nicht da reingegangen und ist davon ausgegangen, man metzelt sich da durch. So, was weiß ich, wenn Pendragon, wenn einem der Spielleiter sagt, hier, da ist das super Schild, wenn du ein gutgläubiger Christ bist, dann kannst du das Schild nehmen. Natürlich nimmt man das dann.
Das war das Schild, was für den reinsten Ritter gedacht war.
Ja, aber worauf ich hinaus will, ist...
Du warst nicht der reinste Ritter.
Worauf ich hinaus will, ist sagen, du, das ist relativ ähnlich. Du stellst eine Situation dar, die du in dem Moment aber vielleicht so nicht auf dem einfachsten Weg lösen kannst. Bei dem Schild wahrscheinlich gar nicht. Das kannst du dir merken und irgendwann später sagen, ich will da nochmal hinreisen und das nochmal versuchen. Und hier ist es ähnlich. Wir sind schrittweise vorgegangen. Man hat geguckt, weil man genau wusste, es ist nicht das klassische, ich gehe rein und metzel mich da durch und wird schon alles gut gehen. Sondern dadurch, dass man die Lebenspunkte relativ beschränkt sind, aber dass eben auch die Gegnerzahl hoch genug ist, dass man nicht eben von einem Kampf in den nächsten geht, sondern taktisch überlegen muss, hat das, obwohl das ja eigentlich eine relativ simpler Aufbau ist und auch sehr simple Regeln, hat das einfach sehr viel Spaß gemacht, sich genau diese Dinge zu überlegen und nicht mit Dingen überfrachtet zu werden, wo man in dem Moment vielleicht auch einfach gar keinen Bock drauf hatte, wo man einfach nur überlegen wollte, wie gehen wir taktisch vor.
Der Frank, der hat das ziemlich gut zusammengefasst. Wir haben uns ja nach diesem Spielabend noch kurz drüber unterhalten. Und unser vierter Mitspieler war der Purple Tentacle, der Frank. Und der meinte, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, er hat das auch entweder sehr lange nicht mehr gespielt oder auch noch nie. Sein Eindruck war, dass der Kampf als solches, die Kampfregeln, gerade in diesen niedrigen Stufen, weil man ja so wahnsinnig wenig Lebensenergie hat, sehr, sehr, sehr zufällig ist. Und dass die Hauptaufgabe der Spieler darin besteht, dem Zufall ein Schnippchen zu schlagen, beziehungsweise den Zufall auszutricksen oder es eben dafür zu sorgen, dass es eben nicht zufällig ist. Das finde ich fast ziemlich gut, die Erfahrung zusammen, die wir da hatten. Weil als ihr die 23 Hobgoblins gesehen habt, habt ihr halt die Beine in die Hand genommen, habt euch zurückgezogen und habt dann da diese Idee gehabt mit dem Rauslocken und dann Angreifen und so. Dadurch, dass also ein Überraschungsangriff war und aus dem Dunkeln und jeder einmal zuschlagen konnte, bevor dann die Gegner dran waren, war halt aus dem ziemlich zufälligen und Glück haben eine taktische Situation geworden, wo ihr ziemlich gute Chancen hattet, weil nämlich ungefähr ein Dreiviertel schon mal ausgeschaltet war, bevor der Kampf überhaupt richtig losging.
Sehr deutlich wurde mir das klar bei der allerersten Situation, wo wir auf Feindkontakt getroffen sind. Da war es wirklich, es war der erste Hieb und ich war als Zauberkundiger am Boden. Ja. Dadurch zeigte sich dann schon, ich meine, das ist natürlich auch absurd, ne, in gewisser Art und Weise, typischer Running-Gag des Rollenspiels, dass der Magier eben hier 1W4 Trefferpunkte hat und ich habe, glaube ich, irgendwie 2 oder 3 oder so, keine Ahnung. Also auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Und dadurch zeigt sich dann eben, es ist eben zufällig, das heißt also, es ist gefährlich, diesen Kampf durchzuführen und nah ranzugehen ist schon nicht so gut. Also das sollte man denjenigen überlassen, die das können, ne? Also der Kämpfer, der dann weitaus bessere Chancen hat, etwas zu treffen und eben auch weitaus bessere Wahrscheinlichkeiten hat, nicht getroffen zu werden, was ja eben beim Magier beides schlecht ist.
Genau, letzteres vor allem, ne? Weil ersteres ist ja in der ersten Stufe noch gar nicht. Ne? In der ersten Stufe, die ihr seid, greift er genauso gut an, der Kämpfer, wie der Magier. Bloß, dass er, wenn er trifft, ein bisschen mehr Schaden.
Genau, das ist der Punkt. Ne? Also als Magier machst du ja nicht so viel Schaden dann. Du wirst aber auch relativ gut getroffen. Das ist das Problem. Und dann musst du eben beginnen, und da könnte man schon fast wieder eine Pendragon-Parallele ziehen, dann musst du eben beginnen, dir Vorteile zu verschaffen.
Wobei die Taktik im Vergleich zu Pendragon schon eine etwas andere ist. Ne? Also hier ist eben eher, ich lock die Leute in den Hinterhalt oder ich lock den einen Bösewicht nah an die Kante und stürze mich dann auf ihn und versuche ihn runterzuschubsen. Und man hofft dann, dass halt dieser eine Wurf klappt. Die Taktik sieht nochmal ein bisschen anders aus. Ne? Und ich glaube, das ist auch das Hauptproblem, was Leute haben, die das erste Mal OSR spielen, ohne sich damit auseinandergesetzt zu haben. Dass man erwartet, eine Tabelle zu haben, wenn ich von hinten angreife, habe ich +2 und wenn ich ich von oben angreife, habe ich plus 3 und wenn ich von hier angreife, habe ich da und wenn ich hier mache, da und das gibt's halt alles nicht.
Ich würde gleichzeitig auch noch sagen, da ich ja jetzt auch mehrere Beyond the Wall Runden gemacht habe, da sieht man auch nochmal einen deutlichen Unterschied. Vielleicht kann Patrick mir da zustimmen. Bei Beyond the Wall ist dieser Kampf und dieser Dungeon Crawl gar nicht so sehr im Vordergrund. Das ist eine ganz andere Stimmung, die da vermittelt wird. Obwohl es eben letztendlich dasselbe Regelkonstrukt ist.
Also es fängt ja schon mit der Charakter- und Dorferstellung an und mit den Charakterbüchern, die dabei sind. Ne? Also du spielst bei Beyond the Wall ein kleines Dorf oder Mitglieder eines kleinen Dorfes, die alle ja auch noch sehr jung sind oder eben noch nicht die großen Helden sind. Ne? Das ist der Dorfheld, der möchte gern Ritter, wo auch sozusagen im Namen deutlich wird. Das ist einfach die älter gewordene Dorfjugend, so beschreibe ich das gerne. Und die erlebt Abenteuer. Mal ganz platt gesagt, habe ich mich da eher in irgendwelchen drei Fragezeichen oder TKKG-Geschichten, jetzt mal ganz platt gesagt, so von Stimmungsbild gefühlt, als jetzt vielleicht eben bei Sword and Wizardry, wo es, natürlich war man da der Held, nur in einem Setting, was tödlich ist sozusagen. Also du bist nicht der Slayer, der sich da durchprügelt, sondern du musst schon noch so ein bisschen mehr Grips da reinstecken. Und ich glaube, bei Beyond the Wall, da habe ich noch nicht so viele Kämpfe gemacht, aber ich glaube, die sind da auch dann noch deutlich vergebender sozusagen. Also wenn da ein Gegner kommt, kann man in der Regel auch gut mit dem klarkommen. Das Beine in die Hand nehmen, ist da eigentlich nur sehr begrenzt ein Konzept des Spiels.
Ah, das kommt ganz drauf an, mit wem du es zu tun hast, würde ich sagen. Also der Troll in Stefans Abenteuer, der ist schon eine ziemliche Herausforderung. Also es ist ziemlich gefährlich.
Aber ich glaube, den haben wir besiegt bei dir, oder?
Da bin ich nicht sicher. Ich glaube, den habt ihr besiegt, weil ihr die Kohle gefunden habt oder sowas.
Irgendwie mit sowas her. Ja.
Also auch mit einer eher kreativen Lösung als mit typischen, ich schlage einfach nur die Trefferpunkte runter. Ich glaube, bei Beyond the Wall ist es eben so, dass die Charaktere ein bisschen robuster sind und dass die Zauber auch ein bisschen anders sind. Also da kann der Magier eben auch mit Zaubertricks weiter zaubern, auch wenn er schon einen Zaubertrick gemacht hat, weil die funktionieren eben mit Attributswürfen. Bei Swords and Wizardry ist es ja eben ganz klassisch Oldschool D&D, das heißt also, du hast einen Zauber pro Tag in der ersten Stufe und dann hast du den gesprochen und dann ist er auch weg. Dann ist der Magier eben zauberlos, bis er dann gerastet hat. Den Hintergrund würde ich gerne nochmal aufgreifen, das fände ich irgendwie ganz interessant. Das ist tatsächlich ein Unterschied. Beyond the Wall ist ja eher so eine dörfliche Atmosphäre, auch so ein Low-Fantasy-Aspekt, der bei jetzt unserem Abenteuer Festung im Grenzland eine ganz andere Richtung bekommt, wo du hier in der Festung bist, die letzte Bastion, Bergen des Chaos und die Menschen sind zersplittert und nur diese kleine Festung hat sich irgendwie noch zurückgezogen da in diesem Nichts. Das finde ich schon mal als Setting, das kam irgendwie ziemlich gut an. Also hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und auch genug Ideen gegeben.
Vom Setting her völlig unterschiedlich zu Beyond the Wall, ne? Ich würde jetzt Festung im Grenzland nicht mit jeder Form von Oldschool-Rollenspiel irgendwie gleichsetzen.
Natürlich also, nicht.
Ne? Oder auch mit jeder Form von OD&D oder Swords and Wizardry nicht gleichstellen wollen. Weil Swords and Wizardry zeichnet sich hauptsächlich durch Flexibilität aus. Ne? Dadurch, dass wir halt Charakterklassen mit ein paar besonderen Eigenschaften haben, aber sonst alles sehr frei entscheiden, kannst ja wirklich alles machen. Und das Spiel verändert sich dann auch nochmal deutlich, wenn man ein bisschen höhere Stufen hat und dann eben auch mal ein bisschen mehr Trefferpunkte hat und dann eben wirklich mal alleine in eine Höhle mit 23 Goblins gehen kann und die dann vermöbeln kann. Das kommt ja später noch. Aber jetzt, wenn wir das mal mit diesem Abenteuer nehmen wollen, du hast da Wildnis. Und da ist das Chaos und das Böse. Da wird auch nie diskutiert, ob das vielleicht irgendwie da irgendwelche Grauschattierungen gibt oder irgendwie sowas. Nee, da wohnt das Chaos und das Chaos ist der Feind der Menschheit. Und die kommen und entführen Leute und schreiben schlecht geschriebene Briefe mit, gebt uns alle euer Gold, sonst stirbt der und so. Das ist halt eine ziemlich eindeutige Trennung. Wir haben hier die Zivilisation, das ist diese Festung. Und da sind eigentlich auch im Großen und Ganzen alle ganz nett. Und es gibt da so einen Burgvogt und der ist vielleicht ein bisschen streng, aber trotzdem gerecht. Und tralala, du kannst Sachen kaufen und du kannst irgendwo unterkommen und kannst dich erkundigen. Und sobald du da rausgehst, bist du in der Wildnis. Und die Wildnis ist böse und gefährlich. Wenn man die Höhlen des Chaos hat, dann ist da eben das Böse. Punkt aus. Und auch wenn wir bei Beyond the Wall ja auch die Gefahren haben, die von außen gegen das Dorf drücken, ist schon allein dadurch, dass man gemeinsam dieses Dorf erschafft, ja gleich eine ganz andere Stimmung da. das ist, man ist nicht so ein Wir gegen die, sondern man hat Freunde in dem Dorf und man ist vielleicht der Sohn von irgendwem und man hat halt so dieses Drei-Fragezeichen oder Taran und der Zauberkessel-Feeling oder sowas, die ja auch anstreben durchaus. Du hast einen Setting gebaut mit einer speziellen Stimmung und NSCs und so und man hat von vornherein eher das Gefühl von Story, während bei Festung im Grenzland ist es Wir gegen die, das ist die Story.
Ich glaube, gerade diese Graustufen gingen mir gerade noch durch den Kopf, ne? Also beim Troll, du hast ihn gerade angesprochen, gibt's ja auch 6 verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, da ist auch die ein oder andere bei, wo man also durchaus eine moralische Problematik aufbauen könnte, ne? Oder ich weiß, beim Feenhandel war es, glaube ich, auch so, dass er irgendwann, je nachdem, was der Grund war für solche Geschichten, der Feenkönig nicht unbedingt nur der Böse ist, sondern da noch so ein minimal Graustufe noch dazu kommt und eben um eine Geschichte draus zu machen, um da noch eine andere Sache rauszumachen, als wir müssen uns durch die Wildnis ja überleben.
Beyond the Wall ist ein bisschen fokussierter, könnte man sagen. Also da geht es eben um das Dorf und die Beziehungen der Charaktere untereinander. Im Gegensatz dazu ist Swords and Wizardry, mit dem wir ja die Festung im Grenzland gespielt haben, dann doch eher so ein, ja, hier ist dein Werkzeugkasten und daraus kannst du jetzt was bauen. Damit kannst du eben, du könntest sozusagen sowas wie Beyond the Wall machen, also du könntest eine Festung erschaffen und die Wiedercharaktere irgendwie so untereinander verknüpfen und sowas und dann daraus die Kampagne machen. Du kannst aber eben auch diese Wildnis-Sachen machen, die Gruppe sozusagen gegen das Chaos da draußen oder ein Stadtabenteuer machen, wo es darum geht, dass die Adligen versuchen, Vampire in der Stadt anzusiedeln oder sowas. Also da muss ich sagen, ist Swords and Wizardry der Werkzeugkasten, mit dem du relativ flexibel auch alles Mögliche innerhalb dieses Oldschool-Spektrums abdecken kannst.
Ja, ich glaube, es ist generell einfach das klassischere Rollenspiel, wenn du so willst, vom Grundfeeling, ne? Ich würde jetzt gern vielleicht nochmal den kleinen Schwenk machen, weil das habe ich ja noch nicht gespielt, zu Dungeon Crawl Classics. Wo denn da dann der Knackpunkt und sozusagen der Stimmungsunterschied zu Sword and Wizardry ist?
Dungeon Crawl Classics ist halt auch fokussierter, ne? Es ist auf eine andere Weise fokussiert, aber es ist auch sehr fokussiert. Die haben halt, die wollten die Stimmung der Appendix N-Geschichten, also dieser Romane und Kurzgeschichten, die Gygax damals als Inspiration genommen hat, wollten die auch nehmen für ihr Spiel. Und das haben die ganz konsequent durchgezogen. Da ist halt Magie, ist in diesen Geschichten fast immer eine sehr chaotische, moralisch anrüchige und fast schon böse Angelegenheit. Man denke an Conan, die Magier sind alle irgendwelche bösen Hexen und fiese Schamanen und Blutopfer und ich weiß nicht was. Und das ist da mit der Magie halt genauso. Die Spieler können das machen, aber das ist halt auch wahnsinnig zufällig, wahnsinnig chaotisch. Die mutieren im Laufe der Zeit. Immer wenn Proben schiefgehen, dann verändern sich die Zauberkundigen. Und auch die Ergebnisse, was bei rauskommt, ist ja sehr, sehr zufällig. Das hängt von der Probe ab, wie gut man die schafft. Und wenn man die sehr gut schafft, dann entvölkert man eben vielleicht auch mal 3 Meilen Umkreis oder so. Und das merkt man vor allem auch in den Abenteuern. Die Abenteuer sind auch bei Dungeon Crawl Classics sehr viel fokussierter. Die wollen schon was Spezielles abbilden. Während bei Swords and Wizardry hast du einfach alles.
Ich glaube ja, dass man bei Dungeon Crawl Classics versucht hat, das wiederzubringen, was man eben im Laufe der Zeit als langer Rollenspieler verloren hat. Nämlich diesen Moment, dieses Wunderbare, was man dann eben hat, wenn man das erste Mal am Tisch sitzt und spielt. Wenn man überlegt, die Leute haben ja früher mit Festung im Grenzland mehr oder weniger als Hobby angefangen. Also vielleicht gab es noch hier in Deutschland dann noch eine DSA-Box mit Abenteuern und so. Aber in den USA hat man sozusagen so ja das Hobby begonnen. Ne? Und da ist eben, du hast eben überhaupt, da könnte alles sein in der Höhle. Du weißt überhaupt nicht, was da drin ist. Und du weißt auch nicht genau, ne, oh, klasse, du kriegst hier neue Zaubersprüche und sowas. Ist ja, ne, also wahnsinnig beeindruckend, dass irgendwie ganz neue Sachen kommen und, weil du hast das eben alles noch nicht gesehen. Und je mehr ich mich mit Dungeon Crawl Classics beschäftige, umso mehr habe ich den Eindruck, dass sie genau das erreichen wollen. Darum gibt's auch diese Würfelkette mit so merkwürdigen Würfeln da drin. Und darum gibt's auch so viele Zufallstabellen für die Zaubersprüche. Und darum sind die Abenteuer auch trotz ihrer Kürze so beeindruckend gestaltet, dass du eben in jedem Raum irgendwie was hast, wo du sagst, da würde ich aber gerne mal mit rumspielen, da würde ich gerne mal wissen, wie das funktioniert. Ich gucke einfach mal in diesen Brunnen rein, wo ich den Weltenraum unten sehe.
Bin ich auch der festen Überzeugung von. Gab ja eine Menge Kritiken, dass sie da diese abgefahrenen Würfel mit drin haben, den W7 und den W14 und W16 und so. Aber ich glaube, das haben die schon mit Absicht gemacht. Die haben gesagt, was fanden wir denn damals cool, als wir die D&D-Box ausgepackt haben? Wir fanden den W20 und den W10 total faszinierend, hatten wir noch nie in der Hand. und fanden das super, den über den Tisch zu rollen. Und jetzt haben wir hier halt die anderen. Jetzt haben wir hier ein W7 und ein W5 und finden die cool, über den Tisch zu rollen.
Das ist der Ansatz dabei. Auch dieses Konzept, dass du diesen Trichter hast, diesen Funnel, wo du vier Charaktere reinbringst und der überlebt, wird aufgelevelt. Und dann suchst du den aus, der dir am besten gefällt. Ist so ein bisschen wie die erste Stufe, die du spielst bei Swords and Wizardry. Wenn jetzt mein Zauberkundiger gestorben wäre, dann hätte ich mir einen neuen ausgewürfelt. Vielleicht ist es dann ein Kämpfer gewesen oder ein Dieb, einfach um mal zu sehen, was ich dann noch spielen könnte.
Also könnte man vielleicht, um das so ein bisschen auf die Stimmung wieder runterzubrechen, sagen, Swords and Wizardry ist so der Fantasy-Baukasten für klassisches Rollenspiel, wie man es von früher kennt, während Dungeon Crawl Classics ja nicht der Baukasten dafür ist, sondern versucht, diese Stimmung wiederzubringen, das Erkunden von Gegnern, das Entdecken von diesen Welten, wie man sie früher kannte, als man die Gegner noch nicht und die Werte noch nicht auswendig kannte und noch nicht einschätzen konnte, das sozusagen noch stärker wiederzubringen und aber eben auch dann nochmal fokussierter die Abenteuer auf bestimmte Besonderheiten zuzuspitzen, also nicht ganz so generisch ist wie Sword and Wizardry.
Also ich würde Sword and Wizardry, ja, trifft es nicht 100%, aber ich würde fast sagen, das ist vielleicht sowas wie ein Universal-Fantasy-System. Ja, du kannst damit einfach alles machen. Dadurch, dass die Regeln ja so sehr runtergebrochen sind, aber jede Form von Fantasy, wo ein Magier, ein Dieb und ein Kleriker und ein Kämpfer zusammen losziehen können, um Dinge zu erleben, kann man mit Swords and Wizardry machen. Und DCC ist da schon, wie du schon sagst, sehr viel fokussierter. Goodman Games hat eine Regel für seine Abenteuerautoren: keine Standardmonster. Also allein das, ne? Es geht jedes Mal, wenn man einem Monster begegnet, ist das wieder eine Überraschung. Was ist das denn jetzt hier? Sind das nur ein bisschen andere Werte oder kann das irgendwas Besonderes oder ist das eine spezielle Gefahr, die wir nicht einschätzen können oder so? Und das ist bei jedem Gegner wieder aufs Neue, so wie wir das damals hatten, als wir die Monsterbücher noch nicht auswendig kannten. Und auch die Abenteuer sind halt sehr stringent designt. Also die sind auf Spielspaß und auf Erforschen und auch durchaus mal auf Lachen und auf Gefahr sind die hindesignt. Und das ist auch eine spezielle Art von Dungeon, die da normalerweise drin ist. Ne? Man hat eben selten diese Festung im Grenzland. Dungeons wird man da nicht finden, wo eine Höhle ist und da sind viele Gegner drin und dann muss man sich da selber überlegen, wie man da klarkommt. Das wird man bei DCC nicht finden, sondern da ist jeder Raum irgendwie ein eigenes, spannendes, kleines Rätsel zum Erforschen und die Räume, die greifen dann teilweise sogar noch ineinander und wenn man dann auf der einen Seite irgendwie was gemacht hat, dann löst man damit eine Kette aus, die hinterher ganz spannende Situationen bringt, wo man dann feststellt, dass man selber dran schuld ist, dass man auf einmal gegen das Tyrannosaurus Rex-Skelett kämpfen muss oder so. Und dieses Design von den Dungeons, das ist schon sehr speziell bei DCC und zeichnet auch die Qualität des Systems meiner Meinung nach erst richtig aus, wie toll die gemacht sind und dass die bestimmt dutzendfach alle Tests gespielt wurden.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Also das Grundregelwerk mag vielleicht für den einen oder anderen irgendwie merkwürdig erscheinen. Gerade auch, es ist ja sehr dick und dann ist natürlich sofort der Gedanke da, es ist bestimmt ein sehr crunchiges System, sehr schwieriges System. Das ist es ja überhaupt nicht. Also es ist innerhalb von Minuten erklärt, worum es geht. Das Einzige, was du eben brauchst, sind diese Zufallstabellen, wo du immer wieder nachwürfeln musst, wenn du ein Magier bist beispielsweise oder wenn du einen kritischen Treffer erzielt hast. Dann kommen ja diese Zufallstabellen zum Einsatz. Also Dungeon Crawl Classics ist wahnsinnig unterhaltsam. Ist mit Sicherheit eines der unterhaltsamsten Rollenspiele, die ich kenne. Jetzt klingt das natürlich hier alles wie wahnsinnige Werbung, ne? Das ist uns, glaube ich, hier allen bewusst. Aber ich sag mal so, im Verlag ist relativ umstritten, ob Swords and Wizardry eine gute Entscheidung war, das überhaupt zu übersetzen. Also ich habe das, glaube ich, das ein oder andere Mal erzählt, dass da durchaus, das macht doch keinen Sinn und warum sollte man noch ein Oldschool-System rausbringen und so. Aber es sind drei unterschiedliche Spiele. Und ich glaube auch, dass wir mit Swords and Wizardry so eine Art Standard haben, wo man eben interessante Bereiche des Oldschool-Rollenspiels ausloten kann. Wir können jetzt zum Beispiel ein Abenteuer wie Barrow Maze oder sowas, das kannst du nicht mit Beyond the Wall spielen, das funktioniert nicht. Das kannst du auch nicht mit Dungeon Crawl Classics spielen. Ich glaube auch, dass du mit Dungeon Crawl Classics überhaupt keinen Mega-Dungeon spielen kannst. Ich glaube, das funktioniert mit diesem Spiel einfach nicht. Dafür ist das dann doch zu zufällig.
Da würde ich mich anschließen, ja. Das müsste man glatt mal ausprobieren. Aber dieses Zufällige ist ja ein großer Teil des Spaßes. Und deswegen auch kurze und abgeschlossene Abenteuer, glaube ich.
Im Grunde genommen, wie eben der Appendix N ist. Also Conan erlebt es gibt, glaube ich, nur einen Conan-Roman, der sehr lang ist. Und ich glaube, einer ist verschollen oder so. Ansonsten sind es eben eine einzelne Kurzgeschichten, wie bei Fafat und dem Grauen Mauser. Ne, kleine Kurzgeschichten, kleine Begegnungen, wo irgendwie was passiert und beim nächsten Mal gibt es irgendwie wieder was anderes, was ungewöhnlich ist bei Dungeon Crawl Classics. Und Swords and Wizardry geht da, glaube ich, eine andere Richtung. Ich glaube, da ist es eben, ich finde das eben auch so reizvoll. Da baust dann auf, wenn man dann überlegt, die Festung begrenzt, dann spielt man weiter und dann steigt man auch auf innerhalb der Festung selbst. Das heißt also, ne, der Vogt wird auf dich aufmerksam und dadurch kriegst du eben neues Prestige innerhalb der Festung, gleichzeitig hat der Spielleiter natürlich dann eben auch die Aufgabe, wenn ein Teil aus den Chaoshöhlen irgendwie, weiß nicht, der Goblin-Stamm entfernt wurde, dann breitet sich natürlich der Rest irgendwie aus und dann verändert sich das Ökosystem so ein bisschen. Und es gibt ja noch so zwei, drei andere Sachen in der Wildnis, die irgendwie spannend sind. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Reiz. Also, dass so ein bisschen, ja, ich will nicht Simulation sagen, aber vielleicht geht es so ein bisschen in diese Richtung.
Ja, ich glaube, Swords and Wizardry ist was für diejenigen, die gern selber machen. Die also entweder ein paar Oldschool-Sachen gefunden haben, die sie sehr cool finden und die sie gern ausprobieren wollen und die eben mit DCC oder Beyond the Wall nicht machbar sind. Also es gibt ja im OSR-Bereich richtig, richtig tolle, größere und kleinere Abenteuer und Produkte, die man machen kann. Das sind nicht alles Dungeons, das sind Point-Crawls und die ganzen Hex-Crawls, die es gibt und ich weiß nicht, was alles. Da gibt es eine riesen Auswahl. Entweder man hat da was entdeckt, was man gerne machen möchte, dann ist Swords and Wizardry absolut sinnvoll, das auf Deutsch zu haben. Oder man macht gern selbst. Und das möchte ich nicht unterschätzen, selbst machen. Dadurch, dass man da die Flexibilität hat. Wir haben Regeln für Kämpfer und Diebe und Zwerge und Kleriker. Und alles andere macht gefälligst selber. Das sollte man nicht unterschätzen, diese Freiheit. Dinge selber zu tun, Kampagnen selber zu erschaffen, die Spieler einfach mal machen lassen und gucken, was passiert, wenn sie irgendwo rumrennen oder so. Und DCC ist, wie gesagt, auf Unterhaltung meiner Meinung nach vom ersten Satz aus gemacht. Ob das die Grafik ist, die ungewöhnlich ist und deswegen auch so ein Staunen auslöst oder ob das die Tatsache ist, dass die Hintergrundgeschichte eines Abenteuers nicht länger als 4 oder 5 Absätze sein darf oder sollte, weil alles andere wird langweilig oder so. Da ist alles auf den Spielspaß am Tisch und auf den Sense of Wonder, wenn man den nächsten Raum betritt oder so ausgelegt, sehr viel fokussierter.
Dann habe ich bei DCC so verstanden, dass der besondere Reiz dann schon auch daran besteht, die vorgefertigten Abenteuer zu spielen und nicht, also du hast gerade gesagt, Shaun of Wizardry ist eher was für die Bastler, DCC ist dann eher für diejenigen, die Lust haben, diese Geschichten sich reinzuziehen, wenn man so will.
Ja, absolut. Bin ich jederzeit dafür. Man kann selber machen, klar, aber die eigentliche Qualität von DCC sind meiner Meinung nach die Abenteuer.
Ich glaube auch, dass die Abenteuer sind da über jeden Zweifel erhaben. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass die Ansätze natürlich unterschiedlich sein können. Ich habe letztens noch bei Spellburn gehört, das ist der Dungeon Crawl Classics Podcast, ich glaube, es ist Daniel J. Bishop, der macht tatsächlich einen Hexcrawl mit Dungeon Crawl Classics. Der startet dann eben mit den vorgefertigten Abenteuern, die es so gibt, und dann geht's weiter mit einem Hexcrawl. Also du kannst ja dann zum Beispiel bei Sailors on the Starless Sea, endet das Abenteuer so offen, dass du überall hin kannst. Dann hat er dann eben so ein paar Sachen vorbereitet auf einer Hexfeldkarte und guckt dann, welche Richtung die Spieler einschlagen. Und passt dann entsprechend als große Event sozusagen dann die Abenteuer an.
Ich glaube, gerade in hohen Stufen macht das sogar ziemlich Sinn. Weil in hohen Stufen wird's ja alles so zufällig teilweise, wenn man eben sehr, sehr gut würfeln kann bei den Zaubern oder so. Da sind die Auswirkungen von einem einzelnen Zauber teilweise so groß, dass da ein fertiges Abenteuer fast schon schwer wird, überhaupt zu planen. Und ich glaube, dann macht dieses freie Spielen mit, wir bewegen uns mal durchs Land und haben hier Leute, die wirklich was reißen können und gucken mal, was passiert. Das gibt dann wahrscheinlich richtig Sinn. Aber so hochstufige Abenteuer habe ich leider noch nie gespielt mit DCC. Das ist mein Ziel. Das muss ich irgendwann mal ausprobieren.
Also für mich hat sich das jetzt noch mal ein bisschen klarer gemacht. Ich habe ja vorhin schon mal so meine 3 Schlagworte für die Systeme benutzt. Von daher können wir, glaube ich, so langsam auch zum Ende übergehen. Es sei denn, ihr habt zu einem der Systeme noch mal was zu sagen, zu der Einordnung, die wir hatten.
Nee, das Einzige, was ich vielleicht noch mal, ist, glaube ich, der werbigste Werbepodcast, den wir bisher gemacht haben. Oder
ja,
so. aber die Begeisterung für DCC von Daniel und mir, die ist echt. Das ist, ich mach die Redaktion hier mit Begeisterung für die Übersetzung, einfach weil ich das ein ganz tolles System finde. Und Daniel ist überhaupt nur auf die Idee gekommen, anzufragen, ob man das übersetzen kann, weil ich ihn damals mit Sailors on a Starless Sea angefixt habe. Glaubt's oder glaubt's nicht, aber die Begeisterung ist
echt. Wie lange ist es schon her? Das war ein Hannover Spielt, meine ich. Das war die einzige Hannover Spielt, die ich besucht habe. Und da war Robin Laws sogar zu Gast. Den ich nicht gesehen. Ja. Doch, ich habe gesehen, wie Robin Laws zur Toilette gegangen ist. Das weiß ich noch. Da dachte ich, hey, warte mal, ist da nicht gerade Robin Laws an mir vorbeigegangen und der ging zur Toilette?
Hey, was? Der muss zur Toilette? Das ist ja.
Ja, unfassbar, das, ja. Wie normale Menschen. Das geht ja gar nicht.
Nein, aber das ist lange her. Da hab ich noch in Seesen gewohnt. Das muss mindestens 7, 8 Jahre her sein oder so.
Ja, das ist natürlich Werbung, weil wir nur 3 Systeme hatten, die wir selber haben. Aber ich glaube, manchmal hilft es sich, Gedanken zu machen. Ich meine, System Matters, der Name kommt ja irgendwo auch her. Sich Gedanken zu machen, für was sind die einzelnen Systeme gedacht, weil natürlich sagt man immer, man kann alles mit allem irgendwie spielen, aber es ist nun mal ein Unterschied, was man mit was spielen will. Ne? Also wir können auch jetzt sagen, DSA und Cthulhu spielt man mit anderen Voraussetzungen oder auch ein DSA und Sword and Wizardry werden komplett andere, haben andere Zielsetzungen einfach von sich aus schon. Und sich dessen einfach nochmal bewusst zu werden, hilft manchmal auch einfach, um festzustellen, worauf habe ich heute Abend vielleicht auch einfach Lust. Ne? Habe ich Lust auf etwas Abgedrehteres, dann nehme ich vielleicht eher Dungeon Crawl Classics oder will ich einfach mal mein kleines Königreich da so ein bisschen weiterspielen und greift dann zum Sword and Wizardry oder das kleine Dörfchen. Also ich glaube, das war sehr zusammengefasst am Ende, aber
ja, aber geht ja in die richtige Richtung, finde ich. Also das erklärt so ein bisschen, dass wir zwar Eiscreme mögen, aber wir 3 verschiedene Sorten haben.
Genau, und es gibt auch noch andere Sorten. Also die kann man ja auch essen, vielleicht. Sage ich als Verleger darf ich das nicht sagen, aber als Rollenspielfan kann ich ja sagen, dass es auch noch andere Eissorten gibt und die ja auch alle ihren besonderen Sinn verfolgen. Aber sind eben keine OSR-Systeme, genau, darum können wir sie jetzt hier auch nicht alle besprechen.
Ach, das stimmt. Also die Eis-Analogie hatten wir doch schon mal. Da haben wir uns, glaube ich, drauf geeinigt. Swords and Wizardry ist wie Vanilleeis. Das schmeckt prinzipiell erstmal gut. Jeder mag Vanilleeis oder fast jeder. Und man kann damit ganz tolle Sachen machen. Man kann das einfach so essen. Man kann aber auch Schokosoße drüber gießen oder Smarties oder Erdbeersoße oder man kann das in Kaffee schmeißen oder in eine heiße Schokolade schmeißen oder so. Das funktioniert mit allem. Da hat man alle Möglichkeiten. Während DCC vielleicht eher das Ben & Jerry's Cookie and Cream Salted Caramel Super Special Eis ist, was man eben alleine isst. Da packt man nichts anderes drüber. Das schmeckt dann nicht mehr. Das ist Murks. Und Beyond the Wall ist vielleicht, um bei der 3-Fragezeichen-Analogie zu bleiben, das Waffeleis in Schlumpffarbe mit den bunten Krümeln drüber, worauf die 6-Jährigen so abfahren oder so. Weil wir jüngere Charaktere haben und nicht, weil das Spiel kindisch wäre, sondern ja. Ne, so. Ist, weiß nicht, hakt ein bisschen die Analogie, aber vielleicht.
Aber ich muss zugeben, Schlumpfeis hatte ich auch im Kopf.
Ich verstehe überhaupt nicht, was ihr habt. Das Beyond the Wall ist das Eis, was du sofort kriegst. Das ist Soft-Eis. Hier, zack, sofort.
Naja, ja, das kannst du machen. So Milchspeise-Eis, genau.
Genau, und schon hast du dein Eis.
Ja, ja, und für Schlumpfeis kriegen wir auch noch irgendwie was hin.
Ja, genau, da denken wir uns.
Ja, gibt's ja auch Rollenspiel. Jeder mag die 3 Fragezeichen. Genau. Also insofern, das passt dann schon.
Ja, sehr gut. Dann haben wir zumindest einmal kurz uns über die 3 verschiedenen Systeme unterhalten, konnten so ein bisschen die Spielerfahrung vielleicht auch mitgeben. Das ist ja auch interessant. Also, ne, man kommt ja auch nicht so oft dazu, Sachen zu spielen. Das ist irgendwie auch ganz spannend, um da mal so einen kleinen Zwischenstand zu geben. Und ja, dann hoffen wir mal, dass das Ganze informativ war und vielleicht den einen oder anderen interessiert hat, sich die Sachen mal anzuschauen. Und da sei gesagt, dass Swords and Wizardry Continual Light, also die kleine Fassung von Swords and Wizardry Complete, mit etwas einfacheren Regeln, etwas weniger Optionen, die gibt's komplett gratis bei uns auf der Homepage. Und Beyond the Wall findet ihr natürlich auch bei uns auf der Homepage. Und ja, Dungeon Crawl Classics und Swords and Wizardry, das dauert noch ein bisschen, bis das kommt. Aber wir arbeiten dran.
Genau, genug der Werbung.
Genau, alles klar. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal dann.
Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.
Das Intro hat den Titel Royal Entrance und stammt von dem Album Songs from an Unmade World Part 2. Wer sich das ganze Album anhören möchte, kann einfach auf den unterstehenden Link klicken. Das ganze Album ist unter Creative Commons Lizenz erschienen und der Künstler heißt Visager oder Visager. Das konnte ich leider nicht herausfinden. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!